Eigentlich geht es im Fokus um Abendmahl, aber Entschuldigung. Mir wurde es mir heute aufs Herz gelegt, über den tragischsten Mann zu sprechen, den es beim Abendmahl gegeben hat. Und ich möchte mit euch heute über Judas nachdenken. Und das hat mich einfach so gepackt. Und ihr könnt ruhig sitzen bleiben. Ich will einmal beten, dass Gott Kraft zum Reden und zum Hören schenkt. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du so lebendig, so herrlich und so heilig und so gerecht und voller Gnade und Wahrheit bist. Danke, dass du auch heute noch Menschen retten willst. Aber du zeigst auch, wie Menschen ins Verderben gehen, wie Judas, der es niemals gewollt hat, der es nicht so hat kommen sehen. Aber die Entscheidungen, die er getroffen hat, haben ihn dahin gebracht. Herr, und so bitte ich dich, dass du Gnade gibst zum Reden und zum Hören und auch zum Umsetzen in unserem Leben. Und dass das, was wir heute aus dem Leben von Judas lernen, dass es in unser Leben hineinspricht und wirksame Frucht bringt. Amen. Ich habe die Predigt überschrieben mit den Worten: mit gewaschenen Füßen ins schmutzige Verderben. Das ist Judas. Ich möchte mit euch heute einige Stationen anschauen, die meisten, die wir in der Bibel sehen, über Judas. Und ich möchte nicht einfach nur das Leben von Judas einfach erklären und vielleicht hier und da noch Bezüge aus dem Alten Testament und so dazu nehmen, sondern ich will gerne einfach in das Leben von Judas hineinschauen, und zwar unter einem besonderen Bibelvers, der in Johannes 1, Vers 14 steht, ein sehr zentraler Vers der Bibel, wo Johannes schreibt über Jesus, Johannes 1, Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines einzigen vom Vater, jetzt kommt's, voller Gnade und Wahrheit. Die Herrlichkeit Jesu besteht darin, dass er voll Gnade und voll Wahrheit ist. Und an dem Leben von Judas sehen wir diese beiden Aspekte, Gnade und Wahrheit, und wie sie sich auswirken. Wir Menschen, wir neigen dazu, Gnade und Wahrheit irgendwie auf einer Waage ausbalancieren zu wollen. Ja? Dann gibt es Gemeinden, die vielleicht mehr den Fokus auf Wahrheit haben, da wird es irgendwie so ein bisschen eisig kalt und Hauptsache alle haben die gleiche Norm. Dann gibt es Gemeinden, die vielleicht mehr so die Gnade fokussieren. Ihr seid alle willkommen, egal was ihr macht, Hauptsache wir lieben uns alle. Und wir wollen irgendwie immer so einen Ausgleich finden, auch bei uns im Leben. Aber bei Jesus ist das anders. Jesus hat nicht ein ausgewogenes Maß von Gnade und Wahrheit, sondern es ist eher wie zwei Farben, die sich mischen. Beides ist komplett und zu 100% da, voller Gnade und Wahrheit und das gleichzeitig. Und wenn wir uns Gnade und Wahrheit anschauen, merken wir, sie sind total wichtig in ihrer Verbindung. Denn Gnade ohne Wahrheit ist absolut wertlos und Wahrheit ohne Gnade ist absolut erbarmungslos. Hebräer 10, Vers 29, da sehen wir, was passiert, wenn Gnade mit Füßen getreten wird. Jakobus 2, Vers 13, das Gericht ergeht erbarmungslos über die oder unbarmherzig über die, die keine Barmherzigkeit geübt haben. Und bei Judas werden wir sehen, wie die erbarmungslose Wahrheit ihn ins Verderben bringt, aber wie Jesus trotzdem voller Gnade diesem Menschen begegnet. Und so möchte ich mit euch einfach einige Stationen durchgehen und wir schauen uns an, wie Jesus wunderbar in Gnade und Wahrheit mit Judas umgegangen ist. Der Start: Judas wird berufen als einer der 12 Jünger. Interessant ist, dass über ihn gar nichts erwähnt wird, wie Gott, also wie Jesus ihn gerufen hat, wie er zu Jesus gekommen ist, das wird gar nicht erwähnt. Ich möchte da nur darauf hinweisen, wenn wir die einzelnen Stellen lesen, immer da, wo die 12 Jünger erwähnt werden, die Jesus berufen hat, da wird Judas immer als letzter erwähnt und immer auch mit dem Zusatz, dass er derjenige ist, der Jesus verraten wird. Und wir sehen auch gerade bei der Berufung der 12 Jünger, mit was für einer Gnade Jesus auch Judas begegnet, denn wir lesen in Markus 3 ab Vers 13 über Jesus: und er stieg auf den Berg und ruft zu sich, die er wollte. Und sie kamen zu ihm und er berief 12. Und dann werden sie nachher alle aufgezählt. Und dann kommt Vers 19 ganz am Ende. Alle 11 werden aufgezählt und dann kommt Judas. Und Judas Iskariot, der ihn auch überlieferte. Und ich habe heute extra die Elberfelder-Übersetzung genommen, weil sie es noch drastischer deutlich macht, was Judas getan hat. Judas hat nicht einfach Jesus verraten, Judas hat Jesus überliefert, er hat ihn abgegeben, er hat ihn ausgeliefert in die Hände der Sünder. Judas war derjenige, der Jesus für ein bisschen Geld einfach abgeschoben hat. Nehmt ihn und ich kriege das Geld dafür. Wie schrecklich ist diese Tat gewesen und trotzdem sagt Jesus, er wählt die, die er wollte. Er wollte, dass Judas bei ihm ist. Und dann kommen wir zu dem zweiten Punkt. Dadurch, dass Judas bei Jesus sein durfte, hat Jesus ihn auch mitgeschickt, die ganzen großartigen Wunder und Zeichen tun zu dürfen, die die Jünger getan haben. Das lesen wir in Matthäus 10, Lukas 9, aber auch in Markus 6 lesen wir das. Markus 6, ab Vers 7. Und er, Jesus, ruft die 12 herbei und er fing an, sie zwei und zwei auszusenden und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister. Und er gebot ihnen, dass sie nichts mit auf den Weg nahmen als nur einen Stab, kein Brot, keine Tasche, keine Münze im Gürtel, sondern Sandalen untergebunden und zieht nicht zwei Unterkleider an. Und er sprach zu ihnen, wo ihr in ein Haus eintretet, dort bleibt, bis ihr dort von dort weggeht. Und welcher Ort euch nicht aufnehmen und wo man euch nicht anhören wird, von dort geht hinaus und schüttelt den Staub ab unter euren Füßen, ihnen zum Zeugnis. Und sie zogen aus und predigten, dass sie Buße tun sollten. Und sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Schwache mit Öl und heilten sie. Und hier bin ich stehen geblieben. Ich dachte, das ist doch unfassbar. Dieser Verräter darf Kranke heilen, er darf Dämonen austreiben und er predigt den Menschen, dass sie Buße tun sollen. Ist das nicht unglaublich? Und wenn wir das in die heutige Zeit beziehen, dann stelle ich mir die Frage, kann ich mir meines Heils sicher sein, nur weil ich hier an der Kanzel stehe und predige? Ich kann mit Vollmacht Buße zur Vergebung der Sünden predigen. Ich kann Kinderstunde machen, den Kindern das Heil so nahe bringen und sie prägen, dass sie Jesus nachfolgen. Macht mich das zu einem sicheren Jünger Jesu? Auf gar keinen Fall. Nur weil ich voll in der Gemeinde integriert bin, heißt das noch lange nicht, dass ich mit Sicherheit gerettet bin. Es gibt so viele Bibelstellen, die andeuten, dass Verräter aus dem engsten Kreis kommen. Der Ahitophel bei David zum Beispiel. Einer seiner engsten Berater hat sich später gegen ihn gestellt. Ja? Der Teufel selbst, der höchste Engel, begeht Verrat. Okay? Und das ist für mich einfach hier nochmal so ein Wachrüttler gewesen. Häng die Sicherheit deines Heils nicht daran, wie gut du in der Gemeinde integriert bist. Das hat nichts auszusagen über die Sicherheit meiner Erlösung. Und trotzdem schenkt Jesus Judas diese Gnade und er lässt ihn diesen Weg mitgehen, die 3 Jahre. Kaum ein Mensch auf der ganzen Erde durfte Jesus so nah erfahren und mit ihm sein, sehen, wie, mit was für einer Liebe und Gnade er Menschen begegnet, wie er Menschen frei macht. Und trotzdem hat das in Judas nicht das bewirkt, was es hätte bewirken sollen. Aber wisst ihr, Jesus ist nicht einfach, ich sag mal so, einfach nur voller Gnade, dass er auch Sündern einfach etwas Gutes ermöglicht, sondern wir sehen, dass Jesus auch ganz direkt und klar die Wahrheit ausspricht. In Johannes 6 lesen wir über Jesus, dass er eine Predigt gehalten hat und viele Zuhörer haben gesagt, das kann doch nicht sein. Ja, Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, ne? Ihr müsst mich essen. Und sie sagen, sowas können wir nicht hören und sie wenden sich von Jesus ab. Spannend ist, dass Judas hier nicht weggeht. Judas bleibt hier bei Jesus. Ne? Wir lesen in Johannes 6, Vers 60, viele nun von seinen Jüngern, die es gehört hatten, sprachen, diese Rede ist hart, wer kann sie hören? Dann Vers 66, von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den 12, also Judas inbegriffen, wollt ihr etwa auch weggehen? Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir 12, haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Ein super starkes Zeugnis. Was macht Jesus? Jesus sagt jetzt nicht, Petrus, danke oder Petrus, was du gesagt hast, das ist jetzt wirklich die Wahrheit und ich werde dich fortan segnen und du sollst zum Segen für viele sein, sondern Jesus antwortet einfach so, Jesus antwortete ihnen, habe ich nicht euch die 12 erwählt und von euch ist einer ein Teufel. Er sprach aber von Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, denn dieser sollte ihn überliefern, einer von den 12. Hier sehen wir, wie Wahrheit sich ausbreiten will, wie Wahrheit sichtbar werden will. Wir haben hier einen Moment eines sehr starken Zeugnisses. Es ist eigentlich ein glorreicher Moment der Verherrlichung Jesu. Das Problem hier ist nur, dass Judas sich unter dem Deckmantel dieses großartigen Petruszeugnisses mit runterdeckt. Kennt ihr den Satz mitgehangen, mitgefangen? Den gibt es auch positiv. Ja, wir können sagen, wir sind eine bibeltreue Gemeinde. Und jedes Gemeindemitglied hier kann denken, ach, dann ist ja bei mir auch alles gut, versteht ihr? So ist das hier. Und die Wahrheit, Jesus sagt, halt, das kann ich nicht so stehen lassen. Was Petrus sagt, ist absolut wahr. Woher soll Petrus wissen, dass Judas der Verräter ist? Er kann es nicht wissen. Petrus meint es gut und aufrichtig. Petrus denkt, dass sie alle geglaubt und erkannt haben, dass Jesus der Christus ist. Aber Wahrheit lässt sich nicht manipulieren durch einen großartigen Moment. Wahrheit lässt sich nicht durch angenehme Momente verblenden. Wahrheit muss ans Licht und deswegen sagt Jesus, einer von euch ist ein Teufel. Es ist nicht wahr, dass ihr alle mich als den Christus erkannt habt und dass ihr alle mir so glaubt. Und wenn wir das auf uns beziehen, dann stelle ich mir für mich die Frage, wo lasse ich Wahrheit aufgrund von positiver Stimmung weg? Wo will ich etwas nicht ansprechen, weil es unangenehm sein könnte? Ja? Wo sage ich nicht klar, was ich denke? Wo spreche ich einen Fehler nicht an? Und das ist ein Punkt, wo ich mich selbst überprüfen kann. Folge ich Jesus aufrichtig nach oder bin ich wie ein Judas, der denkt, ja, ich will mit Jesus gehen, aber nur solange es mir gut geht. Keine unangenehme Konfrontation, ja, Wahrheit, ein bisschen zur Seite auf Kosten der Liebe. Hauptsache, es ist alles schön und nett und es geht mir gut und es geht dir gut. Das ist nicht die Nachfolge, die Jesus von uns will. Das ist Herabwürdigen der Wahrheit aufgrund von angenehmen Stimmungen. Und dann kommt Römer 1, Vers 18. Wahrheit, das ist das Problem der Welt, Wahrheit wird durch Ungerechtigkeit niedergehalten. Und das macht Jesus hier deutlich, das geht gar nicht. Ja, es ist eine Unwahrheit hier in der Aussage des Petrus, was er nicht weiß. Und Jesus kann diese Ungerechtigkeit nicht stehen lassen, es muss aufgedeckt werden. Wie gehen wir mit der Wahrheit, mit der kostbaren Wahrheit Jesu um? Einem hingegebenen Nachfolger Christi geht es nicht um sich, geht es nicht darum, dass es mir gut geht, sondern der sich Jesus hingibt, dem geht es darum, dass die Wahrheit verkündigt wird, dass die Wahrheit klar genannt wird, koste es mich, was es wolle. Und so nennt Jesus, obwohl er Judas so voller Gnade begegnet, ganz klar, er ist ein Teufel. Wahrheit ist hart, Wahrheit ist oft unangenehm, Wahrheit ist oft schmerzhaft und verletzend, aber Jesus gibt mit dieser klaren Aussage Judas eine Chance, es zu erkennen. Bin ich der Teufel? Bin ich hier der Teufel in der Runde? Wisst ihr, und deswegen ist das so wichtig, dass wir Wahrheit auch wirklich wahr aussprechen, damit klare Kanten geschaffen werden, dass man eine klare Kante hat, an der man sich selbst prüfen kann, an der man sich reiben kann und dass ich umkehren kann. Wahrheit ist absolut wichtig für eine aufrichtige Umkehr. Aber Judas nimmt es hier nicht an. Dann lesen wir noch eine besondere Begebenheit in Johannes 12. Jesus ist schon auf dem Weg nach Jerusalem, um gekreuzigt zu werden. Das ist kurz bevor er auf dem Esel einreitet. Und da lesen wir mal die Verse aus Johannes 12, die Verse 1 bis 8. Jesus nun kam 6 Tage vor dem Passa nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus aus den Toten auferweckt hatte. Sie machten ihm nun dort ein Abendessen und Martha diente. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch lagen. Da nahm Maria einen Pfund Salböl von echter, sehr kostbarer Nade und salbte die Füße Jesu und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde von dem Geruch des Salböls erfüllt. Es sagt aber Judas, der Iskariot, einer von seinen Jüngern, der ihn überliefern sollte: Warum ist dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und der Erlös den Armen gegeben worden? Er sagte dies aber nicht, weil er für die Armen besorgt war, sondern weil er ein Dieb war und die Kasse hatte und beiseite schaffte, was eingelegt wurde. Da sprach Jesus: Lass sie, möge sie es aufbewahrt haben für den Tag meines Begräbnisses. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Johannes macht in seinem Evangelium diese Habgier oder Geldgier von Judas ziemlich deutlich. Wenn wir uns die anderen Evangelien anschauen, die diese Geschichte berichten, Matthäus 26 und in Markus 14, da sehen wir, dass nicht nur Judas diesen Gedanken hatte, was für eine Verschwendung, sondern auch einige andere Jünger. Die hatten das alle gedacht. Wie kann das sein, dass man für 300 Denare, ja so ein Jahresgehalt ungefähr, dass man das hier einfach auf Jesu Füße gießt? Und als ich darüber nachdachte, ist mir das so aufgegangen. Wir haben hier so einen Kontrast. Für Maria ist Jesus alles wert. Dieses Jahresgehalt ist für sie kein Problem, das in diesem Moment auf die Füße Jesu zu geben. Weil sie, und da bin ich mir ganz sicher, die großartige Gnade Jesu erfahren hat, die ihr geschenkt wurde. Diese großartige Gnade, die hat sie erfahren, ja? Die wurde ihr geschenkt. Und jetzt gibt sie Jesus alles, was sie hat. Jetzt sitzen da die Jünger, die so viel mit Jesus erlebt haben, die treu sind und auch mutig zu Jesus zu stehen, auch wenn andere gegen sie sind. Aber in diesem Moment merkt man, Jesus ist für sie etwas Normales geworden. Es ist normal, dass ich mit Jesus gehe. Ja? Was ist für dich das Wichtigste, wenn du an Jesus denkst? Ja, er ist immer für mich da, er ist mein Helfer, er ist mein Tröster. Und dann, ach stimmt, er ist ja auch für mich gestorben. So nach dem Motto. Ich spreche da von mir. Wie oft ist mir das einfach so selbstverständlich, dass Jesus für mich gestorben ist? Es ist normal. Und dann fragt man sich, wie kann jemand so viel Geld für die Füße Jesu ausgeben? Und an diesem Punkt ist noch etwas besonders hier. Der scheinheilige Judas und die aufrichtigen Nachfolger begehen hier die gleiche Sünde. Für beide, also beide Gruppen vernachlässigen oder würdigen Jesus hier herab. Nicht nur Judas sagt, was für eine Verschwendung, sondern die anderen Jünger auch. Aber der große Unterschied ist, die anderen Jünger, die werden sich zurechtbringen lassen. Die anderen sind bereit, ihre Sünde zu erkennen, umzukehren, und Judas nicht. Spannend ist hier, dass es ja nur hier über Judas steht, dass Judas das gesagt hat, weil er ein Dieb war. Das heißt, er hat nicht nur Jesus herabgewürdigt, Jesus war für ihn nicht nur normal, sondern er wollte daraus noch Gewinn für sich schlagen. Hauptsache, es geht mir gut. Ich in meiner Nachfolge mit Jesus brauche noch ein bisschen was Nettes für mich. Es ging Judas nicht um seinen Heiland. Es ging ihm um seinen Eigennutz. Ja? Nachfolge, die mir nützt. Und wir können heutzutage bereit sein, so viel aufzuopfern. Ich kann so viel Dienste machen. Ich kann sogar, den Ältestendienst mit 80, 90, 100 Stunden die Woche machen, weil ich vielleicht dadurch ein bisschen Anerkennung bekomme. Hauptsache, es geht mir gut. Wir Menschen sind bereit, viel zu opfern für unsere eigene Ehre oder für unseren eigenen Gewinn. Es ist nicht immer lobenswert, wenn man sich viel hingibt. Und das ist die Frage. Folge ich Jesus nach, weil es irgendwo mir noch ein bisschen nützt? Oder gebe ich alles wirklich hin für Jesus, so wie Maria das tat? Und die Wahrheit, die Jesus hier ausspricht, ist wieder so stark, weil Wahrheit nicht die Person ansieht. Da ist eine Maria und da sind viele, die gegen Maria sind. Aber der Wahrheit ist es egal, wie viele gegen die Wahrheit sind, wie stark vielleicht die Gruppe ist, die gerade etwas Falsches macht. Und Jesus verteidigt hier ganz offen und klar Maria und sagt, das, was sie getan hat, ist absolut richtig und das ist lobens- und ehrenswert. Und das ist Wahrheit. Wahrheit sieht die Person nicht an. Wahrheit hat nicht Angst, dem die Wahrheit zu sagen und dem anderen vielleicht nicht, ach, das, bei dem lasse ich es lieber. Das ist keine Wahrheit. Aber so zeigt Jesus uns das Vorbild wahrer Wahrheit. Echte Wahrheit ausleben zu wollen, treibt mich dazu an, mutig zu sein, nicht die Person anzusehen, sondern die Wahrheit anzusprechen und diejenigen, die es brauchen, auf jeden Fall auch mit der Wahrheit zu verteidigen und nicht einfach zu sagen, ach, ich drücke ein Auge zu, ich gehöre ja nicht zu denen, die gerade die Person fertig machen. Nein, Mut zur Wahrheit und das tut Jesus hier. Und so ist die ganze Bibel, das ganze Wort Gottes, ist eine klare, direkte Wahrheit, die in unser Leben spricht und die ein zweischneidiges Schwert ist. Und ich kann mich einfach selber überprüfen, wie wahrhaftig lebe ich, wie wahrhaftig rede ich. Und daran kann ich sehen, wie viel mir die Wahrheit Jesu wirklich wert ist. Interessant ist, dass nach dieser Begebenheit die Beschreibung kommt, wo Judas jetzt zu den hohen Priestern und Ältesten geht und sagt, ich will Jesus verraten, was gebt ihr mir dafür? Direkt nach dieser Geschichte. Man kann hier vielleicht nur eine Vermutung anstellen, aber die Frage ist, warum steht das gerade so im Zusammenhang? Ist Judas vielleicht irgendwie enttäuscht von Jesus? Oder denkt er sich, dass Jesus jetzt doch nicht der versprochene Messias ist, der soziale Gerechtigkeit schafft? Weil wenn er soziale Gerechtigkeit schaffen würde, würde er natürlich das verkaufen, das den Armen geben, er wird die Römer besiegen und so weiter. Es kann sein, dass Judas wirklich diese Messias-Erwartung hatte, dass Jesus auf der Erde hier ein Reich aufbaut. Vielleicht war es aber Judas auch ein Dorn im Auge, dass Jesus so viel Ehre für sich selbst erlaubt. Dass Jesus sagt, es ist richtig, hier 20.000, 30.000 Euro auf meine Füße auszugießen. Das hat ja was mit einem Wert zu tun. Wir wissen es nicht ganz genau, aber spannend ist, dass Judas dann nach dieser Begebenheit zu den hohen Priestern geht und sagt, er will Jesus verraten. So viel Geld auf staubigen Füßen von Jesus ist zu viel. Judas geht jetzt zu den hohen Priestern und wir lesen dazu aus Matthäus 26, die Verse 14 bis 16. Dann ging er von den Zwölfen, dann ging einer von den Zwölfen, Judas Iskariot mit Namen, zu den hohen Priestern und sprach: Was wollt ihr mir geben? Und ich werde ihn euch überliefern. Sie setzten ihm aber 30 Silberlinge fest und von da an suchte er Gelegenheit, ihn zu überführen. Die hohen Priester wollten ja, dass Jesus möglichst ohne viel Aufsehen gefangen genommen wird. Und das hat Judas ihnen versprochen, das werde ich euch geben. Das lesen wir in Lukas 22. Er suchte eine Gelegenheit, ihn ohne viel Aufsehen an sie zu überliefern. Und wisst ihr, was hier direkt auffällt? Judas sagt bei den 300 Denaren, was für eine Verschwendung. Und er selbst ist bereit, für 30 Silberlinge, das ist ungefähr 10% davon, Jesus zu verraten. Da sieht man, was für einen Wert Jesus ihm eigentlich, wie wertgeachtet Jesus ihm war. Da gibt es in Sacharja eine Parallelstelle, und wo Gott sich als Hirte beschreibt und dann wird er mit 30 Silberstücken auch ausbezahlt. Und Gott antwortet da so richtig sarkastisch so, was ist das für ein herrlicher Lohn, den ihr mir gebt? Und so verachtend behandelt Judas Jesus. Judas will Nachfolge zu seinen Bedingungen. Ja, Judas will Nachfolge, aber es muss zwischendurch für mich etwas Gutes rausspringen. Nebenbei will ich was Gutes verdienen. Wenn wir in Matthäus 27 reinschauen gleich, dann sehen wir, Judas hat höchstwahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass Jesus verurteilt wird. Er wollte nicht, dass Jesus stirbt. So wie es da klingt, wollte er Jesus verraten, kassiert 30 Silberlinge. Dann gibt es da die römische Herrschaft. Die werden Jesus sowieso freisprechen, ja, weil wegen irgendwelcher komischer jüdischer Religion wird hier keiner getötet. Jesus wird freigelassen und alles läuft normal weiter. Und er hat seine 30 Silberlinge in der Tasche. Und so wertet er seine eigene Schuld herab. Man kann sich alles gut reden. Und das ist der Punkt, der auch für uns heute spannend ist, darüber nachzudenken, unter welcher Bedingung folgst du Jesus nach? Wo bist du bereit, hier und da etwas für dich noch abzugreifen? Ein bisschen Anerkennung, ein bisschen Luxus, ein bisschen Genuss muss drin sein. Und das ist alles irgendwie auch alles absolut erklärbar, das machen alle. Ja, und ich habe auch ein bisschen ein Recht darauf, dass es mir gut geht. Aber dieser Gedanke, ich will etwas für mich haben, ich will Jesus nachfolgen, aber ich will was für mich haben, so viel ist Jesus mir dann auch nicht wert, führt Menschen unweigerlich ins Verderben. Viele Menschen können in einer Gemeinde sitzen und am Ende nicht gerettet sein, weil sie Jesus innerlich verachten. Man kann Jesus Loblieder singen, aber innerlich denken, aber alles gebe ich dir doch nicht. Ein bisschen was will ich für mich haben. Und jetzt kommt das Abendmahl. Judas ist mit dabei. Judas, der Mann, der nicht Jesus im Fokus hat, sondern sich selbst. Und dieser Mann sitzt jetzt mit beim Abendmahl dabei. Und hier sehen wir die Tiefe der Gnade und der Wahrheit Jesu an Judas. Ich möchte dazu einige Verse aus Johannes 13 lesen. Johannes 13, ab Vers 1. Vor dem Passafest aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zu dem Vater hinzugehen, da er die Seinen in der Welt geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Und bei einem Abendessen, als der Teufel schon dem Judas, dem Iskariot, es ins Herz gegeben hatte, dass er ihn überlieferte, steht Jesus im Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben hat und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging, vom Abendessen auf, legt die Oberkleider ab und er nahm das leinerne Tuch, umgürtete sich, dann gießt er Wasser in das Waschbecken und fing an, die Füße der Jünger zu waschen und mit dem leinernen Tuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Da ist ein Tuch um ihn gegürtet mit einem Waschbecken. Und wenn er jetzt zu einem Jünger geht, dann muss er sich dahin knien, ja, muss die staubigen Füße waschen und irgendwie sehr nah Kontakt mit den Füßen haben, mit den dreckigen, staubigen Füßen. Und da sitzt ein Judas, der Jesus total verachtet und Jesus weiß das. Und wir sehen gleich, wie es Jesus innerlich mitnimmt, dass ein Verräter mitten in seiner Gruppe ist und trotzdem wäscht er ihm die Füße. Und das wird nicht 30 Sekunden gedauert haben. Das wird sicher, weiß nicht, 5 Minuten, 4, 6, 7, 8 Minuten gedauert haben. Was sind das für Minuten der Begegnung gewesen? Und ich dachte, ihr Lieben, es gibt in unserem Leben heilige Minuten. Es gibt heilige Minuten, die alles entscheiden können. Die zwischen Leben und Tod, zwischen Buße und Verhärtung entscheiden können. Und Jesus ist sich nicht zu fein, seinem Verräter die Füße zu waschen. Andersrum, Judas, der bereit ist, Jesus für einen Monatslohn ungefähr zu verraten, der ihn schon so verachtet, dem geht hier diese Liebestat, diese gnädige Tat Jesu gar nicht mehr wirklich zu Herzen. Es ist entscheidend, wie wichtig Gott dir in deinem Leben ist. Nicht Nummer eins, sondern Nummer alles. Überall muss Jesus der Erste sein. Nicht erst kommt Jesus und dann kommt meine Familie und so weiter, sondern überall muss Jesus für mich das Wichtigste sein. Und wenn wir gleich zum Abendmahl gehen, dann lesen wir in 1. Korinther 11, der Mensch prüfe aber sich selbst und soll er essen. Und das ist das Großartige beim Abendmahl. Jedes Mal gibt es auch beim Abendmahl diese heiligen Minuten, wo ich mich selbst überprüfen kann. Und wenn du heute merkst, dass du irgendwie Jesus in deinem Leben verachtest. Du sagst, du bist oder du willst sogar Christ sein, aber irgendwie sind dir viele Sachen wichtiger als Jesus gerade. Dann nutze gleich diese heiligen Minuten und bekenne es und sag: Jesus, ich will umkehren. Ich will, dass du wieder für mich das Heiligste und das Höchste bist. Auch da dürfen wir diese heiligen Minuten nutzen. Aber auch in diesem Moment voller Gnade und Demut kommt die Wahrheit ans Licht. Und Jesus sagt dann in Vers 10, ihr seid rein, aber nicht alle. Dieser äußere Ritus, den Jesus hier vollzogen hat, Füße zu waschen, der an sich macht ja nicht rein. Ja? Und nur weil Judas die Füße gewaschen wurden, heißt das nicht, dass er gerettet ist. Und so können auch heute Gemeindemitgliedschaft, ich habe mich getauft, ich mache einen Dienst oder so weiter, all diese äußeren Dinge machen uns nicht irgendwie zu einem besseren Christen, sie retten uns nicht. Es kommt darauf an, wie ich mit was für einer Herzenshaltung ich Jesus begegne, ob ich ihn wirklich verherrlichen will oder ob ich eigentlich mich selbst in meinem Leben gerne verherrlichen möchte. Und dann spricht Jesus weiter ab Vers 18 und er sagt seinen Jüngern, dass der Verräter mitten unter ihnen sitzt. Ja, wir lesen kurz ab Vers 18 einige Verse. Ich rede nicht von euch allen, ich weiß, welche ich erwählt habe. Aber damit die Schrift erfüllt wird, der mit mir das Brot isst, hat seine Verse gegen mich erhoben. Von jetzt an sage ich es euch, ehe es geschieht, damit, wenn es geschieht, ihr glaubt, dass ich es bin. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer aufnimmt, wen ich senden werde, nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Und jetzt kommt's. Als Jesus dies gesagt hatte, wurde er im Geist erschüttert und bezeugte und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich überliefern. Die Jünger blickten einander an, in Verlegenheit darüber, von wem er rede. Jesus ist ganz Gott, aber Jesus ist auch ganz Mensch. Und hier haben wir wieder so eine Situation, ein Abendmahl, ja, das Passamahl in einer wunderbaren Atmosphäre. Und trotzdem sagt Jesus wieder ganz klar die Wahrheit. Er sagt nämlich, ich will euch jetzt schon sagen, dass ihr der Verräter ist, damit ihr es später glauben werdet. Wir neigen dazu, in so einem Moment der besinnlichen Atmosphäre, atmosphärengesteuert zu sein. Nein, ich will jetzt hier nicht mit der Wahrheit raushauen. Aber Jesus weiß, ich muss hier die Wahrheit sagen, damit später ein Glaube daraus entsteht. Und wenn wir Wahrheit vernachlässigen, weil wir unser eigenes Ansehen oder eine nette Atmosphäre wichtiger finden, dann wird Glauben zerstört. Glauben bei anderen Menschen und Glauben bei mir. Mein Glaube geht kaputt, wenn ich denke, mein Ich ist mir wichtiger als die Wahrheit. Mein Glaube wird zwangsläufig total angegriffen und schwach werden. Und Jesus, wieder genau das Gleiche, durch diese harte Wahrheit gibt er Judas noch einmal die letzte Chance, um umzukehren. Und das will Jesus auch heute in deinem und in meinem Leben bewirken. Jesus will, dass die harte Wahrheit der Schuld, dass sie über mich kommt und dass es mich zerbricht. Dass ich zerbreche unter der Erkenntnis der Dreckigkeit meiner Schuld und dass ich nur noch zu Jesus gehen kann und von ihm nur noch Vergebung erflehen kann. Dass ich merke, ich kann nichts tun, um gerettet zu werden. Judas lässt das Ganze kalt. Wir lesen, der Satan fährt dann in Judas hinein. Ab jetzt ist Judas gesteuert vom Satan. Es ist alles hoffnungslos verloren. Jegliche Chance zur Buße ist ab hier vorbei. Und dann kommt Judas zu Jesus. Und wir lesen das in Matthäus 26, ab Vers 47. Er kommt zu ihm und er küsst ihn. Aber er küsst ihn nicht einfach nur so nebenbei, sondern dieses Wort, dass er ihn küsste, zeigt so etwas wie, er hat ihn voller Herzlichkeit geküsst. Ja, wie man einen lieben Freund küsst. So hat Judas das getan. Und Jesus schaut ihn an. Und wir lesen mal ab Vers 49. Und sogleich trat er zu Jesus und sprach, sei gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn zärtlich. Jesus aber sprach zu ihm, Freund, wozu bist du gekommen? Judas will seine schreckliche Tat unter dem Deckmantel der oberflächlichen Nächstenliebe irgendwie vertuschen. Auch wir, gerade wir Erwachsenen, ich bin ein Experte darin, vieles einfach unter einem oberflächlichen Deckmantel zu decken. Hauptsache, ich komme liebevoll rüber nach außen, dann passt das schon. Aber Jesus spricht ins Herz und diese Frage ist so dramatisch. Freund oder Gefährte, wozu bist du gekommen? Was machst du eigentlich? Du und Jesus, der so viel über die Hölle gepredigt hat, weiß genau, was auf Judas zukommt und sagt, was machst du hier eigentlich? Wo steuerst du hin? Und diese Frage brauche ich immer wieder in meinem Leben, dass Jesus mich überrumpelt und sagt, was machst du da eigentlich? Wie scheinheilig bist du gerade unterwegs? Wie heuchlerisch bist du vielleicht gerade unterwegs? Wozu bist du gekommen? Wozu machst du das, was du gerade tust? Aber für Judas ist es zu spät, hier nochmal umzukehren. Und dann kommt etwas ganz, ganz Schreckliches. Ich finde, der schrecklichsten Verse der Bibel, Matthäus 27, wir lesen jetzt ab Vers 3 bis 5. Als nun Judas, der ihn überliefert hatte, sah, dass er verurteilt wurde, reute es ihn. Also das war in dem Moment, als er gemerkt hat, okay, er wird wirklich verurteilt, Jesus muss jetzt sterben. Und er brachte die 30 Silberlinge den hohen Priestern und den Ältesten zurück und sagte, ich habe gesündigt, denn ich habe schuldloses Blut überliefert. Sie aber sagten, was geht das uns an? Sieh du zu. Judas wird hier auf einmal komplett zerrissen innerlich, weil die Wahrheit ihn so überkommt und ihn so niederdrückt. Und er spricht genau das Richtige aus. Ich habe gesündigt, denn ich habe schuldloses Blut überliefert. Das ist genau das Bekenntnis, das Jesus von uns haben will. Jesus will, dass wir Schuld beim Namen nennen. Und Judas macht das, weil er die Wahrheit absolut erkennt. Ich habe gesündigt. Das Problem ist, er geht damit nicht zu Jesus, sondern er geht damit zu den hohen Priestern. Was nützt es ihm, vor den hohen Priestern seine Sünde zu bekennen? Die sagen einfach nur, was geht uns das an? Du bist uns völlig egal. Und man sieht einfach, wie dramatisch die Folgen sind, wenn ich Jesus verachte, da wo es mir gut geht, dann werde ich nicht auf die Idee kommen, ihn zu suchen, wenn es mir schlecht geht. Wenn ich Jesus nicht will, wenn ich seine Gnade verachte, dann komme ich nicht zu ihm. Ich kann die Wahrheit erkennen, aber es gibt, und das müssen wir uns bewusst sein, es gibt diesen Moment eines zu spät. Das ist nicht nur dann, wenn ein Mensch stirbt. Gott führt manchmal das Gericht aus, dass er Menschen nicht mehr umkehren lässt, obwohl sie noch ein paar Jahre leben. Und bei Judas ist das auf jeden Fall der Fall gewesen. Und was ich hier deutlich machen will, ist, Wahrheit ist erbarmungslos. Wahrheit zerreißt uns innerlich. Petrus wurde von der Wahrheit zerrissen, als er gemerkt hat, er hat Jesus verleugnet. Paulus wurde von der Wahrheit zerrissen, als er gemerkt hat, er hat Jesus verfolgt. Ja, der Vater dieses Sohnes, der krank war, der zu Jesus kommt und sagt, heile meinen Sohn. Und Jesus sagt, dem, der glaubt, ist alles möglich. Diese Wahrheit zerreißt ihn. Er sagt, ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Ich verstehe, ich packe es nicht. Wahrheit ist hart und zerreißt uns, aber genau das muss passieren, damit wir zu der richtigen Adresse gehen. Und wenn ich zerrissen bin von dem Ausmaß meiner Schuld, erst dann wird Gnade in meinem Leben so kostbar und so wertvoll. Und was dann auch passiert ist, dass ich dann weiß, wenn Jesus mir das vergeben hat, dann wird er mir auch in meinem weiteren Leben alle Tatsünden auch vergeben. Wenn mir nicht bewusst ist, was ich gegen Jesus getan habe, dann habe ich so ein schwaches Christsein, weil ich dann denke, ach, genüge ich Gott jetzt, ich habe das und das getan, ich habe jetzt so lange nicht mehr die Bibel gelesen, ich habe ein Problem mit dieser Sünde, nimmt Gott mich noch an? Weil wir vergessen haben, wie groß die Gnade eigentlich ist. Die größte Sünde, die wir alle getan haben, ist, Jesus hat dich geschaffen, er ist für dich gestorben, aber du sagst, nee, ich brauche dich nicht, ich komme alleine klar. Ich vertraue dir nicht, Jesus. Ich vertraue dir nicht, dass du gut mit dir meinst. Das ist die größte Sünde, die es gibt und die haben wir alle getan. Und wenn Jesus uns das vergibt und du sein Kind bist, meinst du nicht, dass er dir vergeben wird, wenn du ein Jahr eine schwierige Glaubensphase hast, wo du vielleicht sogar von Jesus irgendwie nichts wissen willst, weil es irgendwie gerade alles schwierig ist. Natürlich vergibt er dir das. Jesu Gnade ist unermesslich. Aber wir brauchen die Zerrissenheit unserer Schuld. Wir müssen aufhören, uns mit anderen zu vergleichen. Ich bin doch besser als der und was macht der und was macht der. Dann wird die Gnade klein in meinem Leben. Das ist die unweigerliche Konsequenz daraus. Und wenn mich meine Schuld zerreißt, dann ist das der heilige Moment, um wieder zu Jesus zu gehen und um Gnade zu flehen und Vergebung zu erfahren. Und vielleicht bist du heute da, dass du zerbrichst unter der Last deiner Schuld. Dann will ich dir heute Mut machen, komm zu Jesus. Heute ist dieser Moment, wo du großartige Gnade und Vergebung und Befreiung erfahren darfst. Und zum Schluss kommt der Tod von Judas. Wir lesen dann hier in Vers 4, in Vers 5. Und er warf die Silberlinge in den Tempel, haben wir gerade in dem Lied gehört, ne? Die brennen in seinen Händen, was soll er damit noch machen? Und er machte sich davon und ging hin und erhängte sich. In Apostelgeschichte 1 lesen wir dann, wenn man das zusammenbringt, dass dieses Erhängen gar nicht so wirklich geklappt hat. Wahrscheinlich ist der Ast, an dem er gehangen ist, abgebrochen und er ist dann runtergestürzt, weil Petrus sagt, er ist kopfüber gestürzt und alle seine Geweide sind herausgekommen. Und die Dramatik ist, Judas meint, ich habe mein Leben im Griff. Ich kann Jesus nachfolgen, ein bisschen noch was für mich und dann ist alles gut. Ich kann Jesus noch zwischendurch küssen, alles passt. Aber die Art seines Todes zeigt, du hast nichts im Griff. Du kannst nicht mal deinen Selbstmord so durchführen, wie du ihn geplant hast. Du als Mensch, ich habe nichts im Griff. Und wenn man dann sich das vorstellt, ein Monatslohn scheint ja ein gutes Gehalt zu sein. So einmal Jesus kurz überliefert, er wird freigesprochen, wir leben alle weiter, ist ein guter Lohn. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, Jesus ist auferstanden, die Jünger haben ihn gesehen, es kommt Pfingsten, Erfüllung des Heiligen Geistes, die Gemeinde entsteht. Die Jünger gehen als Apostel und gründen Gemeinden. All das hat Judas sich verwehrt für einen Monatslohn. Das hat er alles aufgegeben. Und ich frage mich ganz ehrlich, wenn ich am Ende meines Lebens stehe, wenn Gott Gnade gibt, dass ich dann noch über mein Leben nachdenken kann, was wird alles in meinen Händen zerrinnen? All diese irdische Mühe, worum ich mich gekämpft habe, worum ich gearbeitet habe, das ist dann am Ende irgendwie nichts. Natürlich leben wir und sollen unser Besitz gescheit verwalten, das auf jeden Fall. Aber ich meine die Art, wie ich an dem Irdischen hänge, wie ich an dem hänge, was ich habe, das will ich bewahren. Spätestens, wenn es an Sterben geht, merkt man, das ist alles nichts. In meinem Leben denke ich, es ist wichtig und wertvoll und es lohnt sich dafür zu kämpfen, aber am Ende ist alles überflüssig. Und so wollen wir jetzt von Judas zu unserem Abendmahl übergehen. Judas zeigt uns, du kannst dir deines Heils nicht sicher sein, nur weil du in der Gemeinde bist, nur weil du irgendwo ein Bekehrungsdatum aufgeschrieben hast oder ein Taufdatum oder weil du einen Dienst ganz treu machst. Sondern die Heilssicherheit liegt nicht einfach an einem Objekt, sondern die Heilsgewissheit liegt in der Person Jesu. Ich muss jeden Tag Jesus vertrauen. Die Jünger haben alle gefragt, Herr, bin ich es? Herr, bin ich es? Ich weiß, ich bin in der Lage, dich zu verraten. Ich hoffe es nicht, aber es kann sein. Und das soll unser Leben auszeichnen. Nicht so ein sicheres, ich gehöre zu Jesus, alles ist gut, sondern bis zum Ende immer wieder zu fragen, Herr, verrate ich dich gerade? Herr, entehre ich dich gerade? Wo sind die Sünden in meinem Leben, wo ich auf mich achte und nicht auf dich? Und das ist wahre Nachfolge, einen Blick auf Jesus zu erkennen. Ich schaffe es vielleicht auch gerade nicht. Herr, ich will dir nachfolgen, aber ich schaffe es gerade nicht. Ich kann nur von dir Gnade und Rettung erwarten. Das Zerbrechen über die eigenen Schuld, diese Wahrheit, die uns immer wieder innerlich zerreißen soll. Und wenn es das tut, dann erstrahlt umso mehr die Gnade. Wisst ihr, es wird immer wertvoller für mich, dass ich auch mit meinen Jungs, die werden immer größer, kann man immer mehr über Glaubensinhalte sprechen. Und wir haben so ein bisschen auch so über Judas und so jetzt die letzten Tage gesprochen. Und da hat unser mittlerer Sohn gesagt, ich habe mir das aufgeschrieben, der hat gesagt, ich verstehe nicht, wie Gott so gnädig sein kann, dass er die Menschen, die seinen Sohn zum Tod gebracht haben, für immer bei sich zu Hause haben will. Und ich dachte, aus dem Mund der Unmündigen. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Ich werde in Ewigkeit Oder Jesus, der Vater, wird in Ewigkeit mich sehen, der ich seinen Sohn zu Tode gebracht habe. Ist das nicht unglaublich? Das wird in Ewigkeit sein. Und er möchte das. Was für eine Gnade, was für ein Wunsch nach Errettung von Menschen. Er will dich für immer bei sich haben, egal was du getan hast. Er hätte auch Judas vergeben. Wir Menschen sind so nachtragend oft, aber Jesus nicht. Wenn du aufrichtig zu ihm kommst, dann wird er dir vergeben. Er möchte dich für immer bei sich haben. Und so wollte ich einfach am Ende die Frage stellen, wie sehr ehrst du in deinem Leben das Erlösungswerk Jesu? Wie zeigt dein Leben, dass du Jesus wirklich anbetest? Wie zeigt sich die Ehre des Herrn Jesus in deinem Leben? Es geht nicht darum, dass du alles richtig machst. Es geht darum, wo geht dein Blick hin, gerade wenn du in Sünde und in Schuld verstrickt bist. Wo suchst du dir Rettung? Und wenn heute ein Tag ist, wo du merkst, ich habe irgendwie noch nie ein aufrichtiges Leben mit Jesus geführt, es ging mir immer nur um mich, dann darfst du heute umkehren. Heute ist noch Zeit der Gnade. Und wenn Gott dich heute ruft, dann ruft er dich zur Umkehr. Wenn du bekennen willst, dass du Jesus verlassen hast, weil die anderen Dinge wichtiger geworden sind, ist heute der Tag zur Umkehr. Und wenn du noch nie erfahren hast, was es bedeutet, befreit zu werden von dieser Schuld, die einen erdrückt, dann darfst du heute auch zu Jesus gehen und ihm sagen, ich bin nichts, ich bin nicht wert, dein Sohn zu heißen, aber weil du versprochen hast, dass du gnädig bist, schenk mir diese Gnade und vergib mir meine Schuld. Und ich will mein Leben für dich geben, koste es, was es wolle. Und so wollen wir jetzt gleich zum Abendmahl gehen. Und ich wünsche uns, dass wir gleich in diesen heiligen Minuten über uns und unsere Haltung, unsere Beziehung zu Jesus nachdenken. Wie sehr ehre ich Jesus in meinem Leben? Und vielleicht willst du es auch vor dem Abendmahl wieder neu festmachen. Dann darfst du es gerne tun. Und ich wünsche uns, dass dieser Wunsch danach, Jesus zu ehren und alles für ihn hinzugeben, dass der uns ausmacht und dass wir ehrliche, aufrichtige, freudige Christen sind, die einfach erfahren haben, wie großartig und herrlich die Gnade Jesu ist, weil die Wahrheit uns absolut ergriffen hat und dann strahlt die Gnade umso herrlicher aus unserem Leben. Amen.